SUV für die Langstrecke gefährlich? Hier sind die Eckdaten. 100 Kilometer Reichweite mit bis zu 2800 Watt Antriebsleistung, Steigungen von 40% überwinden und das mit einem Personengewicht von bis zu 150 Kilo. Sie merken schon, um dicke Elektroautos geht es in dieser Ausgabe von E-Mobility Insights nicht. Denn der Frühling ist da und mit ihm startet die Zweiradsaison. Und eine besondere Gattung der E-Mobilität sind die immer beliebter werdenden E-Scooter. Die kann man als Alternative zum Auto oder Fahrrad im Pendelverkehr nutzen, aber auch im gewerblichen Umfeld gibt es immer mehr Einsatzfelder. Eine Sache macht den heimischen Marken aber das Leben schwer: die Billigimporte aus China. Da hat die E-Scooter-Branche also ganz ähnliche Herausforderungen wie die europäischen Autohersteller. Über die Chancen auf zwei kleinen Rädern und einer Batterie dazwischen, aber auch die Probleme dieser Branche spreche ich heute mit Max Engel. Er ist der Geschäftsführer von VMAX Deutschland, einem Hersteller, der Wert legt auf qualitativ hochwertige Produkte und ebenso guten Service, auch und vor allem in Deutschland. Mein Name ist Peter Schwierz, Sie hören den Podcast von Electrif und wir gehen jetzt auch direkt rein in das Gespräch mit Max Engel von VMAX. Willkommen hier bei E-Mobility Insights, lieber Max. Zum Einstieg, wir sind ja hier in der Mobility-Bubble, sei mir vielleicht so eine persönliche Frage erlaubt. Wie muss man sich denn so deinen Arbeitsweg eigentlich vorstellen?
Mein Arbeitsweg sieht so aus, dass ich jeden Tag mit dem Auto in die Arbeit fahre. Aber dadurch, dass wir natürlich hier in einem E-Mobility-Podcast sind, sage ich das auch mit großem Stolz, natürlich mit einem Elektroauto.
Ja, alles andere wäre jetzt auch, der hätte ich direkt hier auf Stoppen drücken müssen. Das höre ich gerne. Ja, VMAX bietet ja keine Elektroautos, sondern Premium-E-Scooter, also mit ordentlich Power und hoher Qualität an, sind wir wieder doch bei der Elektromobilität. Und wenn man sich die Testberichte so auf YouTube anschaut, dann will man ja am liebsten auch gleich direkt selber losfahren. Nimm uns doch mal kurz mit, wann und wie hat denn deine VMAX-Reise eigentlich begonnen?
Ja, die hat begonnen, ja, 2021. Ich war dort für eine Sponsoring-Agentur aus München tätig und habe im Umfeld der Formel E gearbeitet. Und wir haben damals für ProSiebenSat.1 die Formel E-Fernsehumfelder mitvermarktet und über einen Schweizer Kunden von mir habe ich meinen jetzigen Geschäftspartner und den Gründer von VMAX, den Danny Detwiler, kennengelernt. Ja, wir haben uns auf Anhieb sehr gut verstanden und haben dann im Januar 2022 die VMAX Mobility GmbH gegründet als zweite eigenständige Tochter der VMAX Group.
Okay, also Medienmann macht Elektromobilität und spricht mit Medienmann, der über Elektromobilität spricht. Also eine schöne Kombination heute und passt dann auch irgendwie ja wieder, dass ihr die neuesten Modelle auf der Hightech-Show CES in Las Vegas vorgestellt habt. Warum eigentlich dort und nicht auf so einer spröden deutschen Campingmesse?
Ich habe gerade gesagt, die VMAX Mobility GmbH in Deutschland war die zweite eigenständige Tochter der VMAX Group. Wir haben noch eine dritte Tochterfirma, die VMAX Mobility USA. Und für die Kollegen in den USA ist die CES in Las Vegas die relevanteste Messe im Jahr. Und deswegen ist auch aufgrund des Timings im Januar die CES natürlich eine schöne, große Messe mit viel Strahlkraft, um dort eben auch Neuheiten vorzustellen. Und als internationaler Konzern suchen wir natürlich auch da die große Bühne.
Für mich ist das ja heute auch so eine kleine Premiere, da ich hier bei E-Mobility Insights tatsächlich zum ersten Mal über E-Scooter spreche. Und da könnte ich ja gleich mit diesem gängigen Klischee mal reinkommen, dass die ja eigentlich was für gehfaule Bewegungsmuffel sind. Also was würdest du denn diese Gattung der Elektro- oder auch Mikromobilität beschreiben?
Ja, das Argument höre ich natürlich relativ häufig und natürlich muss ich dem Vorurteil vehement widersprechen, denn es kommt natürlich immer auf den individuellen Einsatzzweck des Nutzers an. Vor allem wird der E-Scooter ja natürlich genutzt für Strecken, die eben für den Fußweg zu weit sind oder aber weil man eben Zeit sparen möchte. Bestes Beispiel, der klassische Pendelweg. Ja, ich wohne im Vorort, müsste zu Fuß zur S-Bahn gehen, steige in den E-Scooter ein und fahre dann von meiner S-Bahn-Station ins Büro. Das wäre zu Fuß natürlich relativ weit oder relativ lang und da nutzt man im Idealfall den E-Scooter oder aber ich muss mehrmals den identischen Fußweg in kürzester Zeit zurücklegen. Dann ist der E-Scooter natürlich eine super Mobilitätsalternative, um Zeit zu sparen und so sehe ich das Ganze auch. Ich sehe es vor allem aber auch nicht als Konkurrenz zum Fahrrad. Also wer sportlich sein möchte, fährt natürlich keinen E-Scooter, sondern der E-Scooter ist halt wirklich ein Mobilitätsvehikel, um vor allem eben Zeit einzusparen und schnell und flexibel unterwegs zu sein.
Und wir kennen ja auch alle diese bunten Leihscooter, die es so in den Großstädten gibt. Ich glaube, die hat jeder schon mal gesehen. Ich nehme aber auch tatsächlich immer mehr private, um die es ja auch bei euch geht, private E-Scooter wahr. Ein guter Freund von mir ist damit in Berlin auch immer unterwegs. Ja, jeder Weg wird damit zurückgelegt. Also es scheint ja doch ein Trend zu sein. Das Segment wächst, die Nutzung wächst. Kann man hier davon sprechen, dass auch so ein bisschen Umdenken im Autoland stattfindet? Mehr E-Scooter statt Autofahren?
Meiner Meinung nach liegt es vor allem daran, dass einfach die Akzeptanz für den E-Scooter immer weiter ansteigt und die Leute eben den Sinn hinter dieser Mobilitätsalternative sehen. Ich habe es gerade schon angesagt, ja, man ist halt wirklich flexibel, man ist relativ schnell in der Stadt unterwegs. Deswegen ist einfach diese Akzeptanz, die größer wird, und das erkennen die Leute, und tatsächlich sind die Zahlen der privat genutzten E-Scooter ja weiter stark am Steigen und haben mittlerweile die Anzahl der Sharing-E-Scooter ja schon lange überholt. Deswegen kann man definitiv sagen, dass hier gerade ein Umdenken stattfindet, und im Idealfall ist es natürlich so, dass eine E-Scooter-Fahrt eine Kurzstrecke mit dem Auto natürlich ersetzt.
In Hamburg entsteht ja gerade mehr Raum für Fahrrad- und Fußwege, wie man so hört und liest. In Berlin ist ein bisschen das Gegenteil der Fall, und so ein autofreundlicher Senat sorgt vor allem für mehr Stau. Beides sind ja letzten Endes wiederum aber gute Gründe für den E-Scooter. Ja, das finde ich immer ganz interessant. In welcher Stadt verkauft ihr eigentlich besser? Könnt ihr das sagen?
Da müsste ich jetzt natürlich eine Auswertung unserer Verkaufsdaten machen. Tendenziell würde ich aber sagen, eher in Berlin. Was aber vor allem daran liegt, dass wir in Berlin starke Händler und starke Partner haben, die Marke Vimex unsere Produkte dort eigentlich wirklich aktiv pushen. Grundsätzlich muss man aber sagen, dass wir unsere Kunden tatsächlich gar nicht so sehr im urbanen, sondern eher im suburbanen und ländlichen Raum haben. Und dort vor allem in Gegenden, wo es hügelig ist und wo man viele Berge hat.
Wo es dann mit dem Fahrrad auch gar nicht mehr so richtig viel Spaß macht, in die Arbeit zu fahren. Zumindest nicht, wenn man nicht duschen kann. Preislich geht es ja bei euch los mit so 550 Euro für den VX5 Pro, dann aber auch rauf bis zu 1.800 Euro für den neuen VX4. Ich habe mal ein bisschen gerechnet, da kann ich auch über 2,5 Jahre lang Deutschland-Ticket fahren. Macht die Rechnung Sinn?
Wenn es das Deutschlandticket zu dem aktuellen Preis noch weitere 2 Jahre gibt, dann vielleicht, aber nee, Spaß beiseite. Auch hier muss man sagen, ein Argument mag vielleicht für Städte und Regionen Sinn ergeben, in denen es einen funktionierenden und gut getakteten ÖPNV vor allem gibt. Aber es trifft bei uns in Deutschland ja eigentlich zum Großteil fast nur auf die Großstädte zu. Wenn man schon so ein bisschen aus der Stadt heraus in die suburbanen Gegenden geht, ja, dann fährt dann vielleicht der Bus auch wirklich nur stündlich oder zweistündlich. Dann macht natürlich wiederum den E-Scooter schon definitiv Sinn und ist eine sinnvolle Anschaffung, weil ich halt einfach ja eben zeitlich flexibel und unabhängig bin. Und ja, und der Preis, du hast ihn angesprochen, ist natürlich eine große Range, aber man hat einfach aktuell verschiedene Möglichkeiten, den Scooter auch zu bezahlen. Wenn ich jetzt zum Beispiel an eine Ratenzahlungsmöglichkeit denke, dann ist auch die Anschaffungskosten überschaubar. Und wenn man es vor allem im Vergleich zu einem E-Bike sieht, dann doch deutlich günstiger.
Wann werden denn eigentlich die meisten E-Scooter verkauft? Also geht das so ein bisschen auch mit der Fahrradsaison einher und erreicht demzufolge jetzt im Frühling, wenn sich so alle nach dem langen Winter wieder nach draußen trauen, seinen Höhepunkt?
Definitiv. Da gibt es auf jeden Fall eine ähnliche Saisonalität, wobei wir sagen müssen, dass wir jetzt aufgrund des Klimawandels und der immer wärmer werdenden Winter schon einen leichten Trend erkennen können, dass der E-Scooter auch immer mehr ganzjährig genutzt wird.
Okay, das ist natürlich auch spannend. Das gilt jetzt, glaube ich, nicht so sehr für den Winter, der gerade hinter uns liegt. Ich glaube, da sind wir alle ganz froh, dass da ein Haken dran ist. Wie muss ich mir das aber eigentlich vorstellen? Wer sind denn eure Kunden? Du hast ja schon so ein bisschen gesagt, eher die nicht ganz, ganz großen Städten. Wie nutzen die auch ihre Vimex-Scooter? Was kann man da so berichten?
Unsere Kernzielgruppe sind definitiv größtenteils Männer im Alter, sage ich mal, von 35 bis 80 Jahren, also relativ breite Zielgruppe, die vor allem technikaffin sind und, ja, ich sage mal, schon so einen gewissen Spieltrieb und eine Lust am Fahren, sage ich mal, mitbringen. Je breiter unser Sortiment wurde, desto breiter wurde aber auch die Zielgruppe und desto jünger wurde die Zielgruppe auch. Also gerade jetzt die Einstiegsmodelle für rund um die 500 Euro, die sind dann auch für jüngere Leute erschwinglich. Da haben wir sicherlich Marktanteile gut gemacht. Und ja, die Nutzung, muss man sagen, ist schon überwiegend das Pendeln und die Last-Mile-Mobility. Aber auch da wieder ganz interessante Insights, wir hatten letztens bei uns in der Werkstatt einen Scooter mit über 10.000 Kilometer Fahrleistung und der war gerade mal 2,5 Jahre alt. Also man sieht, es gibt schon diese Heavy-User, die wirklich teilweise 20, 25 Kilometer einfach mit dem Scooter in die Arbeit fahren. Das war jetzt der Kunde der Fall. Also das ist schon so der Haupteinsatzzweck, Pendeln und Last Mile. Aber wir sehen auch gerade, dass der ganze Touring- und Freizeitaspekt auch immer größer und wichtiger wird. Also es tun sich mittlerweile ja Kunden und Communities zusammen, die dann gemeinsam mit ihren E-Scootern auch wirklich lange Ausfahrten machen oder zum Beispiel Alpenüberquerungen etc. organisieren. Also der Bereich wird tatsächlich auch gerade immer größer.
10.000 Kilometer in 2 Jahren auf einem E-Scooter, das hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Respekt an den Kunden. Wie sieht es denn im B2B-Bereich aus? Weil da könnte ich mir vorstellen, ist das ja auch immer interessanter, wenn ich so an Campingplätze und Hotels denke. Also ist das auch ein wichtiger werdendes Thema für euch?
Ja, genau. Das Verleihgeschäft ist natürlich der Klassiker oder einer der Klassiker. Da haben wir wirklich Verleiher in Naturparks etc., die unsere Scooter haben und an ihre Kunden verleihen. Wir haben aber auch ein paar Partnerhotels, die das Ganze schon als Upselling-Modell sehen und an ihre Gäste vermieten und verleihen auf Stundenbasis, Halbtagsbasis oder Ganztagesbasis. Aber wir haben auch ganz viele andere Branchen, die sich unsere Scooter zulegen. Wir haben einen Kunden, der hat einen sehr, sehr großen Fuhrpark an Autos. Die müssen natürlich regelmäßig zur Wartung und zum Service. Und da war es bislang so, dass 2 Mitarbeiter mit jeweils 2 Autos zum Autohaus gefahren sind. Das Auto, das zum Service muss, dort gelassen haben und dann wieder zu zweit mit einem Auto zurückgefahren sind. Jetzt ist es so, eine Person nimmt einen E-Scooter, legt den in den Kofferraum, fährt mit dem wartungsfähigen Auto zum Autohaus, macht den Kofferraum auf, nimmt den Scooter aus dem Kofferraum und fährt dann wieder zurück zum Werksgelände. Und so spart man sich natürlich ein Auto plus einen Mitarbeiter. Und das sind so Use Cases, an die haben wir vielleicht auch zum Start gar nicht so sehr gedacht. Die werden aber tatsächlich dann proaktiv an uns herangetragen. Und ja, in der Tat sind wir über eine sehr ähnliche Lösung auch gerade mit verschiedenen Autovermietern im Austausch. Und das ist natürlich sehr spannend, weil das für uns natürlich komplett neue Geschäftsfelder auch ermöglicht. Und darüber hinaus haben wir auch ganz viele B2B-Kunden aus dem Messebau, aber auch die Anwaltskanzleien tatsächlich, die in der Innenstadt sind, nutzen unsere Scooter, um halt mal schnell auf einen Gerichtstermin zu fahren und wieder zurück. Und tatsächlich sind die Anwälte dann halt wirklich schneller unterwegs als mit ÖPNV und vor allem kostengünstiger als mit dem Taxi oder Uber.
Ich glaube, Friedrich Merz wird das alles gerne hören. Da bleibt dann nämlich mehr Zeit zum Arbeiten. Also gerade auch so für Autovermieter scheint mir das ja sehr sinnvoll zu sein für diese Doppelstreckengeschichten oder dann auch in die Werkstatt, wie du sagst. Wir wollen ja heute aber auch über den ganz harten Wettbewerb mit China sprechen, um es gleich wieder auf die ganz große politische Bühne zu bringen. Ihr produziert ja selbst dort. Kannst du mal eure Prozesse einmal so ein bisschen erklären, damit wir verstehen, wie so ein E-Scooter eigentlich entsteht?
Ja, gerne. Man muss vielleicht wissen, unser Gründer oder unser Eigentümer von VMAX, Danny, war früher in der Spielwarendistribution und hat tatsächlich die ersten E-Scooter von verschiedenen Produzenten einfach importiert und dann distribuiert in der Schweiz. Als er dann eine Option gesehen hat, dass der Markt eben größer wird und als es auch gerade im Sharing-Bereich losging mit den Straßenzulassungen etc., hat er dann den Entschluss gefasst, doch eigene E-Scooter entwickeln zu wollen und zu produzieren und hat dann mit unserem Partner Johann einen sehr fähigen Mann gefunden, mit dem man gemeinsam eine Fabrik in China aufgebaut hat, die sich mittlerweile wirklich sehr gut entwickelt hat. Und das ist auch zum Beispiel der Unterschied zwischen VMAX und anderen Herstellern. Wir sind halt eben nicht nur der Hersteller, sondern auch der Produzent und wir entwickeln die Scooter selbst. In unserem Headquarter in der Schweiz werden die Ideen für die Scooter entwickelt. Da wird definiert, wie sollen die Modelle ausschauen, was ist die Nachfrage aus den Märkten. Dann geht man sehr eng in Abstimmung mit mir jetzt zum Beispiel in Deutschland und sagt, hey, was hast du für Ansprüche für deinen Markt? Was wünschst du dir noch an Funktionalitäten? Und dann geht man quasi mit den Ideen nach China. Dort haben wir unser Development-Team, die entwickeln dann die Scooter und dann werden die Prototypen nach Europa geschickt, werden hier intensivst getestet und da wird der Feedback zurückgegeben. Und sobald der Scooter der marktreif wird, geht es in die Mass-Production und dann importieren wir die Produkte und vertreiben sie hier.
Und wie überzeugt ihr dann sozusagen eure Kunden davon, wirklich auch bei euch quasi dann ja mit diesem Premium-Anspruch, ne? Also Schweiz klingt ja doch schon immer so ein bisschen mit zu kaufen und nicht etwa so über das Angebot beim Elektronikriesen um die Ecke oder gar direkt über den Import aus China?
Ja, das wird immer schwieriger tatsächlich, die Kunden zu überzeugen, mehr Geld für einen VMAX auszugeben als für ein etwas günstigeres Produkt. Früher hatten wir es, ich sag mal, einfacher, weil da konnten wir uns mehr über das Produkt differenzieren. Wir hatten einfach, muss man so sagen, deutlich stärkere Produkte als der Wettbewerb. Der Wettbewerb hat aber natürlich auch aufgeholt und produziert mittlerweile auch wirklich keine schlechten E-Scooter. Und deswegen hat bei uns so ein bisschen ein Strategieshift stattgefunden. Und zwar legen wir jetzt auch immer wie mehr Wert auf das ganze Thema After Sales and Service. Wir sagen, neben einer Premium-Produktqualität muss es eben auch einen Premium-After-Sales und Premium-Service geben. Und für genau den Service sind dann die Kunden tatsächlich auch bereit, mehr Geld auszugeben, weil sie wissen, okay, bei VMAX wird mir eben auch nach dem Kauf geholfen.
Du hast nämlich in einem anderen Interview, und das fand ich ganz spannend, gesagt, ein Scooter ohne Service ist wie eine Capri-Sonne ohne Strohhalm. Ich glaube, jeder weiß, was gemeint ist. Also ist genau dieser Frust dann letzten Endes jetzt euer Verkaufsmodell?
Tatsächlich spielt es eine immer größer werdende Rolle und mittlerweile eine sehr wichtige Rolle, weil uns wirklich viele frustrierte Kunden anschreiben und auch kontaktieren, die wirklich eine schlechte Erfahrung gemacht haben mit vielleicht einem Billig-Scooter, mit einem anderen Hersteller und tatsächlich zu uns wechseln, weil sie einfach viele positive Erfahrungen im Netz gelesen haben. Und wir haben uns mittlerweile einfach einen Ruf erarbeitet, einer der wenigen Hersteller zu sein, der eben über eine 10 Jahre Ersatzteilgarantie, eine Inhouse-Service-Werkstatt, einen schnell antwortenden Customer Support halt eben wirklich für seine Kunden da ist. Und das zahlt sich aktuell gerade schon ganz gut aus.
Ja, super, Max. Das waren doch schon mal hochinteressante Insights auf zwei Rädern. Danke erstmal dafür. Wir machen jetzt eine klitzekleine Werbepause und dann will ich genauer wissen, ob euer kleines China-Problem quasi das gleiche ist, das auch die europäische Autoindustrie plagt und wie die Lösung dafür ausfällt. Also dranbleiben.
Sie wollen keine Nachrichten zur Elektromobilität mehr verpassen? Dann abonnieren Sie Electriv Today. Unser Newsletter liefert jeden Morgen das Weltgeschehen der Elektromobilität in Ihr Postfach. Kurz, kompakt und kostenlos. Das war noch nicht alles. Für Flottenmanager liefern wir jeden Dienstag Electriv Fleet mit allen Fahrzeugnews und Tools für den elektrischen Fuhrpark. Und jeden Donnerstag erscheint Electriv Commercial rund um elektrische Busse und Trucks. Mit diesem Newsletter-Trio sind Sie stets top informiert. Alle drei können Sie zusammen oder einzeln unter www.electriv.net/Newsletter abonnieren.
Willkommen zurück hier bei E-Mobility Insights, der Podcast von Electriv. Mein heutiger Gesprächspartner ist Max Engel, der Geschäftsführer von VMAX Deutschland. Und wir reden über den Unterschied zwischen billigen E-Scootern aus China und solchen mit Premium-Anspruch sowie den harten Wettbewerb, der sich daraus letztlich ergibt. Der Akku ist vollgeladen, also weiter geht's, Max. Wenn heute ohnehin ja jeder E-Scooter aus China kommt, weil es dort nun mal die Komponenten dafür günstig gibt, könnt ihr euch ja eigentlich nur über den schon erwähnten Service unterscheiden. Was passiert denn eigentlich, wenn ich so einen billigen E-Scooter kaufe und dann ein Problem damit habe?
Oft ist es eben so, dass man gar keinen Ansprechpartner hat, an den man sich wenden kann. Wenn man dann jemanden erreicht, ist der Kundenservice und die Antworten meistens nicht zufriedenstellend und dem Kunden wird oft halt nicht geholfen, auch bei wirklich den kleinsten Problemen nicht. Das ist natürlich einmal schon ein Riesenthema, also die Erreichbarkeit des Customer Supports. Das fast größere Problem ist aber tatsächlich, dass es eben ganz häufig die benötigten Ersatzteile gar nicht gibt. Also entweder werden sie gar nicht zum Kauf angeboten oder der Servicepartner hat die Ersatzteile gar nicht. Ja, das ist natürlich ein Riesenthema, weil Ersatzteile natürlich extrem wichtig sind. Und wenn man dann mal so weit ist und seinen Scooter zu einem anonymen Servicepartner eingesendet hat, ist es oft so, dass der Scooter dann aber auch wirklich mehrere Wochen, teilweise auch Monate weg ist, ohne dass der Kunde irgendeine Transparenz hat, was aktuell mit seinem Scooter eigentlich passiert.
Und wie ist das bei euch? Also ich vermute ein bisschen anders. Also kann man VMAX anrufen und dann wird einem geholfen, so ganz klassisch wie früher?
Genau, da legen wir auch viel Wert drauf. Wir haben ein großes Customer Support Team mit einer eigenständigen Hotline. Wir haben ein Ticketsystem, wo man wirklich innerhalb von wenigen Stunden ausführliche Antwort erhält. Wir versuchen immer über einen sehr guten First-Level-Support den Kunden auch schnellstmöglich eine Lösung anzubieten. Wenn wir im First-Level-Support nicht weiterkommen, dann wird der Scooter entweder zu uns in die Werkstatt gesendet oder wir empfehlen einen unserer Fachhandelspartner, der eine eigene Werkstatt betreibt. Und da erhält der Kunde natürlich dann auch sofort Rückmeldungen, wann ist der Scooter angekommen, was ist unsere Diagnose und wann geht der Scooter wieder zurück zum Kunden. Und im Idealfall dauert es bei uns halt maximal 10 Werktage.
Ich sehe da schon so gewisse Parallelen auch zur Autobranche, wo ich sag mal so die erste Welle, die aus China kam, auch so ein bisschen ja fast verpufft ist, weil eben der Service nicht gestimmt hat, weil es keine Ansprechpartner gab, weil bei kleineren Problemen nicht repariert werden konnte, Ersatzteile nicht da waren. Also das scheint scheint mir dann schon auch der Schlüssel für euch zu sein, sich da genau im Wettbewerb zu differenzieren, oder?
Ja, das hoffe ich natürlich. Ich hoffe sehr, dass es beim Kunden ein immer größer werdendes Bewusstsein dafür gibt, wie wichtig eben dieser After Sales und Service ist, damit eben der E-Scooter nicht zu einem Wegwerfprodukt wird, sondern im Idealfall halt eben über mehrere Saisons auch gefahren werden. Und dafür geben wir unser Bestes, weil für mich gibt es wirklich nichts Traurigeres, wie wenn ich einen Scooter nach einer Saison eigentlich wieder wegschmeißen muss, weil defekt oder weil keine Ersatzteile verfügbar sind.
Das ist ja zum Beispiel auch ein ganz spannender Punkt. Also da fällt ja wirklich Sondermüll an, ja, wenn die nicht repariert werden. Elektroschrott im größeren Maßstab, ja, mit all den wertvollen Dingen, die da enthalten sind. Was würdest du denn vorschlagen? Kann man das nicht auch regulativ irgendwie mal angehen auf europäischer Ebene oder auf deutscher?
An sich bin ich eigentlich ein sehr liberal denkender Mensch und bin kein großer Fan davon, wenn die Politik die Märkte zu sehr reguliert. Aber mir blutet schon das Herz, wenn man sieht, wie viel Schrott hier tatsächlich importiert und verkauft wird. Da muss ich mir jetzt auch als Geschäftsmann innerhalb unserer Branche schon die Frage stellen, ob es nicht sinnvoll ist, dass man vielleicht auch den Distributoren oder den Herstellern, also ob man nicht über eine Ersatzteilverpflichtung nachdenkt, ob man nicht einen verpflichtenden Service im Markt selbst anbieten muss oder ob man aber vielleicht die Hersteller, die sich eben besonders viel Mühe geben, die hier Personal einstellen, die hier ihre Steuern zahlen, ob man die vielleicht nicht in einer gewissen Art und Weise ja, hervorhebt, auszeichnet, ob es Zertifikate gibt. Also das sind so Ideen, die ich dazu habe, weil wie gesagt, es ist halt schon krass, wie viel Möglichkeiten es gibt, vor allem auch eben über Marketplaces halt schnell Ware zu drehen.
Alles auch eine Ressourcen- und CO2-Frage am Ende des Tages. Und man sagt ja auch nicht umsonst, wer billig kauft, kauft zweimal. Und du hast ja schon beschrieben, dass bei euch wirklich auch enttäuschte Kunden landen, die es dann erst im zweiten Anlauf sozusagen besser machen. Das kann ja dann insbesondere auch im B2B-Umfeld ja gar nicht die Lösung sein. Ne? Da muss ja eigentlich schon, wenn ich ein Geschäftsmodell aufsetze, der erste Kauf sitzen.
Genau, und ich glaube, deswegen sind wir auch einer der Go-To-Partner für den B2B-Bereich, die eben auf einen guten After-Sales-Service angewiesen sind, weil das wäre natürlich Katastrophe, wenn ich eine größere Stückzahl an Scootern kaufe und da ein Problem auftaucht, ein Defekt ist und man halt in seinem Business auch auf die Scooter angewiesen ist.
Dann kommen wir jetzt hier auch so langsam zum Ende und da ja in Deutschland dieses Jahr einige Landtagswahlen anstehen, würde mich nach dem China-Thema mal noch so ein bisschen deinen Blick auf die hiesige Verkehrswende interessieren. E-Autos werden jetzt wieder gefördert, aber das Thema Mikromobilität ist eigentlich kaum präsent in der Debatte oder wie ist dein Eindruck?
Ja, das ist definitiv so. Das liegt meiner Meinung nach vor allem auch daran, dass der E-Scooter eigentlich immer noch sehr negativ konnotiert ist. Also man verbindet wirklich immer noch die Scooter, die in die Flüsse geschmissen werden, mit dem Produkt. Die liegen in der Straße oder auf der Straße rum und liegen eigentlich nur im Weg rum. Das ist natürlich, das betrifft ja vor allem nur den Sharing-Bereich. Der Privatbereich ist meiner Meinung nach noch völlig unterm Radar, obwohl er wirklich einen großen Beitrag auch zur Mobilitätswende leisten kann. Ja, dass dann so schwachsinnige Gutachten wie im Thema ÖPNV dann noch ihren Beitrag leisten, also weiter dieses Bild zu stärken, das hilft natürlich nicht. Und allgemein muss man sagen, dass die Politik das Thema Mikromobilität schon sehr vernachlässigt beziehungsweise auch wenig gesprächsbereit ist, auch da auf die Hersteller einzugehen und die Vorschläge, die wir auch reingeben, sich anzuhören oder auch umzusetzen.
Du spielst ja hier auf die Mitnahme der Scooter dann auch in Bahnen und Bussen an. Das ist ja schon eigentlich genau der perfekte Knotenpunkt, ja, schnell von zu Hause zum Bahnhof, schnell weiter und dann ins Büro. Also das ist ja eigentlich der total super Case für den E-Scooter, aber er wird zunehmend schwieriger. Wie schaust du da auf die, ja ich sag mal, Wettbewerbsfähigkeit gegenüber Auto und Fahrrad?
Ich glaube, dass halt viel vor allem gegen den E-Scooter gekämpft wird. Ich glaube, dass die Verkehrsverbunde natürlich auch da eine Konkurrenz sehen und einen wirtschaftlichen Schaden befürchten durch die immer größer werdende Nutzung von E-Scootern. Ich hatte es vorhin schon mal gesagt, ich sehe den Scooter gar nicht so sehr als Konkurrenz zum Auto und zum Fahrrad, sondern wirklich eher als sinnvolle Ergänzung, weil es vor allem andere Nutzungszwecke sind. Also das Auto wird halt schon meiner Meinung nach eher für eine Mittel- und Langstrecke verwendet. Das Rad hat vielleicht einen ähnlichen Einsatzzweck, aber das hat auch eine andere Zielgruppe. Leute, die sich vielleicht wirklich mehr bewegen wollen, die aktiver sind, die vielleicht eben ja auch nicht so viel Wert drauf legen, dass sie vielleicht mit einem Anzug auf einem E-Scooter ins Büro fahren und wo es wichtig ist, dass man vielleicht nicht so viel schwitzt. Also es ist schon eher die sinnvolle Ergänzung und gar nicht so sehr das Gegeneinander, sondern für mich eigentlich eher das Miteinander, was das Produkt eigentlich so interessant macht.
Also im Grunde könnte man den Stau auf dem Münchner Ring so ein bisschen reduzieren durch mehr E-Scooter-Nutzung auch in München. Jetzt gibt es ja ein paar Neuerungen. Ab 2027 soll zum Beispiel das Thema Blinker auch beim E-Scooter verpflichtend sein. Zudem brauchen die Gefährte dann auch eine technisch voneinander getrennte Vorder- und Rückbremse. Ist also dieses Thema Sicherheit dann auch nochmal ein Wettbewerbsvorteil für die Zukunft und vielleicht auch gegenüber chinesischen Produkten, wenn man das sozusagen jetzt nochmal als Bogen aufspannt?
Wettbewerbsvorteil nicht, weil auch die chinesischen Hersteller müssen sich an die rechtlichen Rahmenbedingungen halten, wenn sie ihre Scooter in Deutschland verkaufen wollen. Also wir haben ja die Elektro-Kleinstfahrzeuge-Verordnung, die vorschreibt, was ein Produkt leisten muss, damit es eben eine Straßenzulassung in Deutschland erhält. Also das betrifft tatsächlich alle Hersteller. Die werden sich halt darauf einstellen müssen. Bei uns Thema Sicherheit zum Beispiel schon seit jeher eigentlich groß geschrieben. Also wir haben schon seit unseren letzten Modellreihen, muss man sagen, Blinker vorne und hinten. Wir haben schon zwei getrennt voneinander funktionierende Bremsmechanismen. Also das ist jetzt nichts Neues. Es gibt ein paar kleinere Anpassungen, aber die gelten tatsächlich eben für alle. Deswegen ist es das tatsächlich, das Thema Sicherheit, nicht unbedingt ein Differenzierungsmerkmal. Da gibt es dann eher so spezielle Themen wie, baue ich eine hydraulische Scheibenbremse, eine normale Scheibenbremse, oder ist es dann eben nur eine Trommelbremse? Und dann differenziert man sich vielleicht in der Bremsleistung. Aber grundsätzlich alle Hersteller, die einen Straßenscooter mit oder einen E-Scooter mit Straßenzulassung zulassen wollen, gelten für alle die gleichen Regeln.
Also danke auch für diese Einschätzung. Damit sind wir so langsam am Ende dieser elektrisierenden Folge auf zwei Rädern. Max, ich wünsche euch einen guten Saisonstart, immer genug Strom im Akku und vielleicht noch ganz zum Schluss, welchen eurer E-Scooter fährst du eigentlich am liebsten? Ja, also jeder hat doch so sein Lieblingsmodell aus dem Portfolio.
Tatsächlich fahre ich aktuell einen VMAX New VX2 Hub. Das ist unser vollgefederter Premium-Alltags-Allrounder. Der ist für einen vollgefederten E-Scooter vor allem relativ leicht, hat eine ausreichende Reichweite und der macht wirklich sehr viel Spaß. Aber natürlich kann ich jedes unserer Produkte empfehlen. Aber das ist aktuell das Produkt, was in meiner Garage steht.
Dann allzeit gute Fahrt damit. Und die allerletzte Frage, vielleicht so eine Prognose für das Jahr. Frühling ist da, die Verkäufe gehen hoch. Was sind deine Erwartungen?
Wir rechnen auf jeden Fall weiter mit einem wachsenden Markt, mit einer starken Nachfrage und hoffen natürlich sehr, dass wir da auch unsere bislang so positive Entwicklung weiterführen können und freue mich über jeden, der sich dem E-Scooter etwas öffnet und vielleicht nicht ganz so negativ gegenübersteht.
Dann haben wir hoffentlich mit diesem Podcast den Beitrag dafür geleistet. Max, vielen Dank und alles Gute.
Ich bedanke mich.
Guter Service und Ersatzteile für E-Scooter sind das Unterscheidungsmerkmal für den Premium-Anspruch heimischer Marken wie VMAX. Und die Forderung nach genau einer solchen verpflichtenden Ersatzteil- und Serviceversorgung bei chinesischen Direktimporteuren geht raus an die Politik. Das war das Gespräch mit Max Engel von VMAX Deutschland. Und wenn diese Episode von E-Mobility Insights nicht Lust gemacht hat auf Elektromobilität auf zwei Rädern, dann weiß ich auch nicht. Ich danke Ihnen jedenfalls fürs Zuhören, wünsche unfallfreie Fahrt durch den Frühling und hoffe, dass wir uns auch das nächste Mal wieder hören, wenn ich Ihnen bei E-Mobility Insights spannende Hintergründe und Akteure der Elektromobilität vorstellen darf. Machen Sie es gut, Ihr Peter Schwierz von Electrif.